Hast du Ramana jetzt direkt neben deinem Kopf? Aha. Mit wem sprechen wir denn jetzt eigentlich? Mit dir oder mit Ramana?
Ja, wir hatten uns, oder du hattest das Thema vorgeschlagen und ich habe dem sehr, sehr bereitwillig zugestimmt. Spiritualität und Heilung, so?
Ja, genau.
Ja.
Ja, dann herzlich willkommen zum Interview, liebe Zuschauer, lieber Christian Meyer, liebe Yvonne, lieber Wolfgang, hallo.
Hallo?
Hallo.
Hallo, ich freue mich für die Einladung, bedanke mich und bin ganz gespannt, zu welchen Gedanken wir kommen.
Okay. Ja, meine erste Frage, kann wirkliche Heilung erst passieren, wenn die Ich-Identifikation wegfällt? Oder möchtest du vielleicht erst darüber sprechen, was du über Heilung beziehungsweise über Spiritualität, was du darunter verstehst?
Zuerst über Letzteres. Und da würde ich mal so beginnen und die Sache aber nur in der Kürze machen. Heilung bezieht sich ja auf verschiedene Ebenen, den Körper, den physischen Körper, den emotionalen Körper und den geistigen Körper. Und dann kann man auch noch den situativen Körper dazu nehmen, ich in meiner Umwelt. Auch da ist Heilung nötig, ne? Sowohl in der gesamten natürlich, aber damit meint man jetzt den engeren, die Wohnung, das, wo ich mich bewege. So. Und dabei gibt es natürlich eine ganz auch wirklich komplizierte Frage. Wie ist das Verhältnis der Heilung des Geistes mit dem des Körpers? Wir wissen von der psychosomatischen Erkrankung, dass wir sagen natürlich zu Recht, alle körperlichen Erkrankungen auch geistigen Ursprungs sind, auch nicht nur, wenn zum Beispiel in Venedig in den unteren Etagen die Menschen mehr Räume haben, dann liegt es daran, weil die unteren Etagen billiger sind und sich nur bestimmte Menschen die höheren Etagen nicht leisten können. Und in den unteren Etagen ist es halt feucht in Venedig und da gibt es mehr Räume. Und wo du Ramana erwähnst, Ramana hatte Krebs. Also viel mehr Erleuchtung geht nicht. Das ist jetzt zu flapsig ausgesprochen. Also damit will ich nur andeuten, dass die ganze Sache sicher nicht so einfach 1, 2, 3 hinzukriegen ist und zu lösen ist. Und wenn wir reden über Spiritualität und Heilung, dann glaube ich, oder vertrete ich den Standpunkt, dass die psychologische Perspektive, die ich ja auch gelernt habe, und die spirituelle Perspektive identisch sein sollten. Aber das ist sie natürlich in weiten Bereichen nicht, aus folgendem Grund. Die Psychologie betrachtet den Menschen nur zu einem Teil. Der Mensch hat aber über die normalen Bedürfnisse, sozialen Bedürfnisse und nach Selbstverwirklichung und solchen Bedürfnissen darüber hinaus noch andere Bedürfnisse. Und das sind die Bedürfnisse des Geistes. Das sind die Bedürfnisse nach Transzendenz, nach Ganzheit. Und das klammert die Psychologie mainstreammäßig aus. Und deswegen betrachtet sie nur einen Teil des Menschen. Und darin liegt ein großer Mangel. Weil wenn die transzendenten Bedürfnisse verdrängt werden, dann macht das die gleichen Krankheiten, wie wenn andere wesentliche Bedürfnisse verdrängt werden. Die innere Spannung wird nicht aufgelöst, die Bedürfnisse und Gefühle, die damit zusammenhängen, werden unterdrückt. Es gibt Ersatzbefriedigungen, es gibt ein immer größeres Getriebensein, weil diese tiefe Sehnsucht nach Ganzheit nicht wahrgenommen wird, sondern weggeschoben wird. Und wenn man jetzt von Maslow, kennen die meisten diese Bedürfnispyramide, wo unten die sozialen Bedürfnisse, die körperlichen, die sozialen Bedürfnisse und dann kommen die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung. So kennen die meisten. Aber das stimmt nicht überein mit dem, was Maslow geschrieben und gesagt hat. Über den Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung kommen für Maslow die transzendenten Bedürfnisse. Das wird in der Psychologie regelrecht verschwiegen und fällt unter den Tisch. Ein Psychoanalytiker hat neben den normalen psychoanalytisch bekannten Trieben von Leben und Gestalten und Zerstören, sich verteidigen, sich wehren, Todestrieb, neben dem einen dritten Trieb nach Wahrheit. Und dieser dritte Trieb nach Wahrheit impliziert auch für diesen Analytiker transzendente Bedürfnisse. So, also im Mainstream-Psychologie wird es ausgeklammert, aber es gibt sehr wichtige Psychologen und Psychotherapeuten, die das einbeziehen wollen und fordern, dass es einbezogen wird. Und dann wird die psychologische und die spirituelle Perspektive gehen dann zusammen. Also das wäre auch meine erste These. Das wichtigste Unglück für den Menschen und das größte Gesundheitsrisiko besteht darin, dass er Teile seines inneren Lebens, seines geistigen, emotionalen Lebens verdrängt und in den Untergrund drängt. Dann sind da mächtige Energien, die verdrängt werden. Und es muss nochmal ein großer energetischer Aufwand betrieben werden, um es verdrängt zu halten. Das macht den Menschen erstens erschöpft. Und zweitens ist das die Ursache für die verschiedensten Süchte, Krankheiten und auch körperlichen Erkrankungen. Das Verdrängen von Teilen seiner Person, Bedürfnisse und Gefühle betreffend, ist die wichtigste Ursache für Erkrankungen. Und so ist es ganz klar, dass Menschen, die diese Sehnsucht in sich wieder entdecken und sich auf den spirituellen Weg machen, nach Transzendenz, nach Erleuchtung suchen, dass die prinzipiell damit etwas für ihre Gesundheit tun. Wenn ich noch einen Satz anfügen kann, der Bion, dieser Analytiker in den 60er Jahren, der hat das sehr genau analysiert. Der hat dann nämlich herausgefunden oder die berechtigte Erkenntnis formuliert, wenn ich die Sehnsucht nach Aufwachen, nach Ganzheit verdränge und die Angst vorm Sterben verdränge, dann werden andere Konflikte und Themen, die eigentlich damit nicht direkt zu tun haben und bearbeitet werden könnten, auch verdrängt, wenn sie an diese tieferen Konflikte erinnern würden. Haben wir verstanden? Das macht das Ausmaß deutlicher, dass nicht nur das verdrängt wird, sondern auch das, was daran erinnern würde. So ein konkretes Beispiel. Gefühle, wenn ich Angst habe, die nicht auszuhalten, ist es eigentlich Angst, dass die mich umbringen. Und ich kann mich dem nicht direkt nähern, solange ich nicht auch die Angst zu sterben ins Auge fasse und zulasse und mich dem auch zuwende, dann muss ich eben auch solche sekundären Teile, kann ich mich nur halb nähern und bearbeiten. Also daran sieht man, dass das Problem wirklich größer ist, als man vielleicht zuerst denken möchte. Die Verdrängung von Bedürfnissen, von wesentlichen Bedürfnissen und die Verdrängung von wesentlichen Gefühlen, die wichtigste Ursache für Krankheiten auf jeder Ebene.
Und das Bedürfnis, eben ganzheitlich zu leben, also sich als Teil des Ganzen zu fühlen, ist das auch ein Bedürfnis, was eigentlich bei jedem da ist. Man kann sich nur bei manchen Leuten, scheint das so gut verdrängt zu sein, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass das da ist.
Ja, es sind zwei Bedürfnisebenen. Das eine ist das Bedürfnis, sich als Teil des Ganzen zu fühlen, wie du es formuliert hast. Dieses Bedürfnis wird auch in verschiedenen Räumen angesprochen. Zum Beispiel beim Familienaufstellen kommt dieses Bedürfnis sehr deutlich zum Tragen, wo die ganzen Ahnen, wo die größere Macht, wo das alles ins Auge gefasst wird. Also die Verbundenheit mit den anderen, mit den Ahnen und mit der Generation, die nach mir kommen. Dieses Verbundensein ist ein Teil des Bedürfnisses nach Ganzheit. Der zweite Teil ist das Bedürfnis nach Transzendenz. Und da ist es nicht das Verbundensein mit allem, sondern das Einssein als alles. Das ist die zweite Seite des Bedürfnisses nach Ganzheit. Und beide spielen eine wichtige Rolle.
Kann man sagen, das Bedürfnis nach sich als Teil fühlen oder verbunden sein mit, ist quasi so eine Vorstufe oder ist eigentlich schon auch ein Teil davon, irgendwie im Ganzen aufgehen zu wollen?
Ja, es ist irgendwie die mehr irdische Seite des Spirituellen und das andere ist mehr die transzendente, das heißt überirdische Seite der Ganzheit, ne? Man kann auch, wenn man das die transzendente Seite nennt, das andere mehr die immanente Seite nennen. So sind es zwei Seiten. Ich würde gar nicht sagen Vorstufe, sondern zwei Seiten, die beide wichtig sind. Das eine ist, in der Realisierung ist die Erfahrung der Stille, der Unendlichkeit, der Grenzenlosigkeit, die ich erfahren kann durch die Transzendenz und die Transformation. Das andere ist das wirklich, mich als Teil von allen zu fühlen, verantwortlich auch, nicht nur für mich, sondern für alle mitverantwortlich fühlen und verbunden sein als nicht nur das Hordenwesen, sondern das Menschheitswesen, diese Verbundenheit nicht nur zu fühlen, sondern natürlich auch mich entsprechend daraufhin zu verhalten. Und deswegen nicht Vorstufe, sondern zwei Seiten. Und man kann auch sehen, wenn man das klassische Advaita nimmt, so, da gibt es dann die Antwort auf die Frage, da gibt es Kriege und da gibt es Hunger und da gibt es dann die Antwort im Advaita, ja, wen kümmert's? Untersuche, wer ist das, den es kümmert? Und dann kommt man dazu, ah, da ist niemand, also braucht es auch nicht zu kümmern. Also es kann diese Seite der Transzendenz realisiert werden, auch weitgehend realisiert werden im Erleuchtetsein und eine Philosophie vertreten werden, die mit der Verbundenheit, mit der irdischen Verbundenheit nichts zu tun haben will. Und da ist es dann auch noch nicht mal eine Vorstufe, sondern da ist dann dran vorbei.
Darf ich da was zwischenfragen?
Ja, ja.
Also wie kann denn dann eine heilsame Meditation aussehen? Also wie kommt man von der Stille ins Leben sozusagen? Oder, also das sind ja zwei Fragen eigentlich. Also eine heilsame Meditation, und wie kommt die Stille dann ins Leben? Oder erst das, was davor
liegt? Eine Antwort ist folgende. Ich kann den Mitmenschen betrachten als Mitmensch, als ein weiteres Hordenmitglied. Mich als Teil der Horde, den anderen als Teil der Horde, und dann kann ich dahin kommen. Wir haben gleiche Bedürfnisse, wir haben beide Hunger, also sollten wir das Reh, das wir gejagt haben, oder nein, die veganen Körner, die wir geerntet haben, sollten wir gemeinsam teilen, weil wir beide zur selben Horde gehören. Und die ganze Horde sollte auch mitteilen. Und so, das wäre eine irdische Betrachtung des Mitmenschen. Ich kann aber auch die Buddha-Natur in dem anderen sehen. Ich kann die göttliche Natur im anderen sehen. Ich kann den anderen als Mitgeschöpf sehen. Und jeder kann das für sich spüren und fühlen. Wenn ich auf den anderen nur schaue als Mitglied der gemeinsamen Horde, ist es eine andere Betrachtung, als wenn ich den anderen als Mitgeschöpf Gottes oder als Verwirklichung des göttlichen Wesens betrachte oder in der Buddha, in seiner Eigenschaft als Buddha-Natur betrachte, dann betrachte ich den anderen anders. Und dieses andere Betrachten wird dann einen anderen Umgang hervorrufen. So, das bedeutet für mich, gewissermaßen die Spiritualität in die Mitmenschlichkeit hineinzubringen. Mhm. Als ein Gesichtspunkt. Es kommt bei solchen Fragen, glaube ich, darauf an, dass man nicht der Versuchung unterliegt, zu schnell zu fragen, ja, wie werde ich mich denn genau verhalten, wenn ich die spirituelle Seite des Verbundenseins realisiere? Wie werde ich mich dann genau verhalten? Was tut er dann genau? Sondern mehr die tiefere Frage nach dem inneren Sein stellen. Wie dann die Verhaltensweisen sich entwickeln, mehr als dass ich sie nach Regeln bestimme, das bleibt dem Spiel des Lebens überlassen.
Kann ich da mal zwischenfragen?
Ja.
Christian?
Ja.
Du hast gerade von der Buddha-Natur gesprochen, die man in allen Menschen oder allen Geschöpfen sehen kann. Heißt das, ein bisschen weiter gefasst, wenn jemand die Buddha-Natur oder das Göttliche oder Gott in allem sehen kann, ist das Aufwachen oder eine Form des Aufwachens?
Vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, nein. Hätte ich gesagt, nein. Ich hätte gesagt, das Aufwachen ist das eine, die völlige Stille des Geistes ist damit verbunden, die Unendlichkeit ist damit verbunden, mich erfahren als Unendlichkeit, von der nichts berührt wird, die von nichts berührt wird, die ewig gleich bleibt und in dieser Ewigkeit dieses Augenblicks zu sein, das ist das Aufwachen, das ist Erleuchtung. Das andere ist bestenfalls ein religiöser Standpunkt, eine Einstellung, eine gute Einstellung, aber hat mit Mystik und Aufwachen nichts zu tun. Mhm. Das hat sich in den letzten 2 Jahren ein bisschen geändert, dass ich sage, diese zweite Seite ist auch ein Teil der Mystik und auch eine gewisse Art von Erleuchtung finden können, indem ich nämlich über das mich dem Göttlichen annähern so vollständig ichlos werde, dass ich darauf aus bin, dass sich durch mich nur das Absolute manifestiert, dann kommt dieser Mensch auch in innere Seinsweisen des sich Nahefühlens und auch Einsfühlens mit dem Göttlichen, das wenigstens eine deutliche Annäherung an das aufgewachte Sein bedeuten kann. Vielleicht noch ein bisschen mehr.
Könnte das nicht vielleicht auch darauf hindeuten, wenn du da jetzt so rangehst, dass es vielleicht auch einfach verschiedene Facetten des Aufwachens gibt?
Nein, das würde nicht gut sein, weil dann die Unterschiede verschwimmen und dann finde ich nicht mehr die Klarheit des Weges zum einen und zum anderen. Der Weg
deswegen
zum
darauf
einen und zum anderen ist sehr verschieden.
Ich komme deswegen darauf.
Ja?
Ich komme deswegen darauf, weil ja man von manch einem Lehrer auch hört, dass es ein Aufwachen des Geistes gibt und ein Aufwachen des Herzens gibt.
Das finde ich so ganz abwegig. Aber vielleicht wird damit Ähnliches gemeint. Mhm. Vielleicht wird damit Ähnliches gemeint. Was nämlich, vielleicht wird damit Ähnliches gemeint. Aber ich weiß nicht, ob damit nicht nur mit dem Herzen die Gefühlsebene gemeint wird. Ich weiß es nicht. Es dreht sich da um das Thema der Liebe, das ist ganz klar, und das Herz als das Bild für die Liebe. Da muss man aber dann wiederum klären, bewegt sich diese Liebe auf der nur mitmenschlichen oder auf der transzendenten Ebene? Zum Beispiel hatte ich neulich mit jemandem, der Familienausstellung macht, eine Diskussion, weil in der Familienausstellung wird der Mutter dafür gedankt, dass sie einem das Leben schenkt. Mir war immer mulmig dabei, weil ich habe mich immer gefragt, Menschen können kein Leben schenken. Ne? Ja. Und man kann fühlen, ob man der Mutter, also einem Menschen, dankbar ist oder ob man dem Göttlichen dankbar ist und dadurch die Dankbarkeit eine transzendente Dimension hat, ist eine unterschiedliche Dankbarkeit, die sich anders anfühlt. Und die zweite Dankbarkeit ist größer, unbeeinträchtigter, absoluter. So, in solchen Sachen merkt man, ne, dass da, wenn vom Herzen gesprochen wird, dass da muss dann im Einzelnen gefragt werden, worum dreht es sich da, was ist damit gemeint und was ist damit gewollt?
Du hattest ja, ich habe mir das Interview mal angehört, so, das du gemacht hast mit Devaseto beim letzten Mal. Und da war ja auch immer die Rede von dem, das davor ist, das also nicht erfahrbar ist, aber das dort ist. Dann könnte man ja vielleicht auch sagen, weil ich ja das nie erfahren kann, was davor ist, aber es ist zweifelhaft, unzweifelhaft da, dann kann ja das, was wir so als Erwachen bezeichnen, könnte man ja auch vielleicht sagen, das ist eine Manifestation dessen, das davor ist, oder ist dieser Gedanke abwegig?
Was meinst du mit, was davor ist?
Naja, was immer wir machen, wir können ja nie ankommen. So sehe ich das jedenfalls. Es ist unmöglich. Aber da kann ja ein Wissen heranreifen, zu erkennen, ein wirkliches Ankommen kann es nicht geben. da ist immer noch etwas, was davor ist, was du auch in deinem Buch ja schreibst.
Ah, jetzt verstehe ich.
Und wenn du, doch, wenn man das.
Das sehe ich aber anders.
Okay.
Ich bin der Meinung, dass man ankommen kann. Und dass man durch das Aufwachen ankommt, in Anführungsstrichen. Aber es ist nicht vollständig.
Okay.
Und weil es nicht vollständig ist, gibt es auch ein immer tieferes Ankommen. Und weil noch niemand davon berichtet hat, dass er jetzt zu Ende ist, müssen wir davon ausgehen, dass es immer weitergeht. Mhm. So, also ich würde nicht sagen, dass das kein Ankommen ist, sondern dass es immer tiefer werden kann und vollständiger werden kann.
Aber man kann erkennen, dass es genauso ist, dass ich nie ans Ende sozusagen kommen kann. Oder dass ich, oder anders formuliert, ich kann nie zum Ursprung werden.
Ah, ja. Das denke ich allerdings, wenn ich überlege, dass, wie ich manchmal sage, ich in der Lage bin, für ein Fahrrad zu reparieren, vielleicht eine kreative Lösung finde, wo ich es schaffe, dran vorbeizukommen, dass das Schutzblech erneuert werden muss. Ich habe da einen Weg gefunden, das so zu basteln, dass es trotzdem gut hält. Das ist eine kreative Lösung, die Erschaffung von etwas Neuem. Aber das heißt nicht, dass man ein Universum erschaffen kann. Mhm. Ne? Man kann die Manifestation aus dem Absoluten kann man erahnen, aber man weiß nicht, wie das geht. Mhm. Man weiß auch nicht, wie das Absolute das macht.
Ja.
In Anführungsstrichen, auf welche Weise und mit welchem Wollen. Man kann vermuten, dass die Ursache die Liebe ist. Das spricht alles dafür, weil wir erfahren das Absolute als Liebe. Wir selber erfahren uns als überfließend von Liebe. So soll man auch hoffen, dass es beim Aufwachen geschieht. Und von daher sagt uns alles, dass Liebe die einzige Ursache der Schöpfung ist. Aber wie? Die Physiker suchen seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten Lösungen, was vor dem Urknall war, woraus der Urknall entstanden ist. Und wie Max Planck sagte, dass die Theologen beginnen mit Gott und fangen dann an zu denken. Wir Physiker denken und denken und am Ende landen wir bei Gott, Max Planck. Mhm. Ne? Also die wegen der Unbeantwortbarkeit der Fragen, ne? Und dem Staunen, wie Einstein sagt, dem Staunen vor der Intelligenz, die im Kosmos manifestiert ist, im Kosmos enthalten ist, in der Struktur des Kosmos enthalten ist, die unsere Intelligenz um ein Hunderttausendfaches übersteigt, egal wie viele Computer wir erfinden. Also, da bleibt diese Unbegreiflichkeit, gegenüber der man sich in irgendeiner Form zu verhalten hat. Nicht hat, aber ich glaube, innerlich aufgerufen ist. Mir ist da neulich so ein Beispiel eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr Manufaktum kennt. Irgendwie kennen tut es ja jeder, kaufen tut man woanders. Also so, ne, es gibt sie noch, die guten Dinge. Was verkaufen die? Die verkaufen alles zum überhöhten Preis. Aber warum? Die verkaufen nicht Gegenstände, sondern die verkaufen Geschichten von Gegenständen. Da und da ist es entstanden, so und so ist es gewachsen. Da ist noch diese naturgegebene Produktionsweise, die sich schon 400 Jahre... Der Mensch hat eine Tendenz dazu, erfassen zu wollen, wo kommt das her? Wie ist das eingebettet? Aber in Bezug auf sich selbst hat der Mensch da einen unglaublichen Verlust an Neugier. Einen schwer verstehbaren Verlust von erkennen wollen. Wenn man erkennen will, kommt man an den Punkt, wo man erkennt, das man nicht weiter erkennen kann. So wie Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist ja nicht ein Ausfluss von Dummheit. Ne? Ja, diese Auseinandersetzung, wie gilt es mir damit zu realisieren, dass ich weiter nicht erkennen kann, sondern vor dem Unbegreiflichen stehe? So, und all das, um zum Thema Heilung zurückzukommen, all das, wenn ich mich da gar nicht mit beschäftige, dann drängen die Fragen trotzdem und ich brauche einen Aufwand, um das unten zu halten. Dann beschäftige ich mich lieber mit dem Kreuzworträtsel lösen, da kann ich Dinge lösen und kriege ein ganzes Feld fertig. Da habe ich dann das Gefühl, die Welt ist beherrschbar. Warum machen die Menschen das, ne? Das stellt sich ein Gefühl ein, ist beherrschbar. Ich beschäftige mich mit Problemen, die ich prinzipiell lösen kann, um ein Gefühl von Lösbarkeit zu bekommen. Die anderen Fragen, mit denen befasse ich mich nicht. Und dieses Verdrängen, dafür bezahlt man einen Preis, weil man dadurch taub wird, sich mit Ersatzbeschäftigungen ablenken muss, weil ich dadurch den Zugang zu mir versperre und dadurch auch andere Gefühle versperrt werden, die einen inneren klebrigen Sumpf bilden, den ich so unten halte, angespannt, der Körper deswegen. Und das macht den Menschen krank.
Verstehe ich das dann richtig, dass es eigentlich sehr schwierig ist für einen Menschen, nicht zu wissen, also nicht nur Angst zu sterben, sondern auch vor diesem großen Nichtwissen?
Ja, das ist in gleicher Weise dafür verantwortlich für diese Erkrankungen, seelische Erkrankungen und auch körperliche Erkrankungen.
Und am Anfang habe ich dir auch die Frage gestellt, wie kann denn eine heilsame Meditation aussehen? Also sich einfach hinsetzen und alles fühlen oder wie geht das?
Mit dem allen fühlen wollen ist es ganz sicher nicht getan. Weil da wird der Atem angehalten, da gibt es Muster des Atemanhaltens, die sind Jahrzehnte alt. Ich habe neulich in einem Retreat die Menschen gefragt, was sie sich erinnern an Methoden aus der Kindheit, wie sie Methoden gefunden haben, Gefühle nicht fühlen zu müssen. Das waren relativ gesunde Methoden, in den Wald gehen. Einfach abhauen von zu Hause. Wenn jemand die Möglichkeit dazu hat, sich eine Höhle bauen oder im Zimmer sich verkriechen und da eine Höhle bauen. Solche, das sind relativ gesunde. Ach, dann gibt es andere. Innerlich in eine andere Realität steigen. Wenn der Junge einfach systematisch dann an das Fußballspielen denkt und sich fantasiert, wie er gerade die entscheidenden Tore spielt und schießt. Jemand anders hat eine Methode entwickelt, wenn man die Augen zumacht, sagt er, dann gibt es ja so helle Flecken und bei ihm gab es dann, wenn er es mehr, so Punkte, die sich auch bewegten. Und er hatte mit den Punkten gesprochen. Oder innere Kinderreime aufsagen. Die Mama schimpft, irgendwie ist wieder dicke Luft, irgendwas, was das Kind nicht mit umgehen kann und sagt, Ene mene mu und aus bist du. Aus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Und dann fällt einem jemand ein, die Großmutter, die ist schon 70 Jahre alt, da kann man lange zählen. Zählt man bis 70. Solche Reime aufsagen, andere Kinder, das ist, oder so rhythmische Bewegungen machen. Den Atem kontrollieren, den Atem nur noch, die Atemzüge zählen. Oder rhythmisch die Fliesen in der Küche zählen oder die Muster auf dem Teppich verfolgen und Bewegungen darin finden. Solcherlei Dinge. Das sind Dinge, die Kinder, die Erwachsene erinnern, dass sie das als Kind sich so angeeignet haben. Und wenn man die aufheben will, dann geht es nicht einfach nur durch einen Entschluss, es zu wollen. da ist dann hilfreich, eine emotionale Körperarbeit zu machen. Da denken viele an Körperarbeit, wenn sie Yoga machen, Tai Chi, dass sie damit auf der sicheren Seite wären. Das ist aber einfach falsch. Weil um diese Anspannung und Verspannung zu lösen, müssen die Gefühle gelöst werden, die die Ursache von den Verspannungen sind. Ich kann nicht durch Yoga-Haltungen einen Körper lösen, der verspannt ist aufgrund von verdrängten Gefühlen. Mein früherer Lehrer, Körper und Yoga gelernt habe, er sagte, Yoga ist ganz vorzüglich, um einen gelösten Körper gelöst zu halten, aber ist untauglich, einen verspannten, verpanzerten Körper zu lösen, ganz undenkbar. Also solche Dinge muss auch gewusst werden und dann macht man emotionale Körperarbeit, wo mit Begleitung, therapeutischer Begleitung, Körperarbeiter, wo die Gefühle bearbeitet, gelöst werden, zusammen mit den Körperverspannungen und wo Körper und Gefühl wieder in Einklang gebracht werden. Und da gibt es dann noch ein großes Missverständnis und einen großen Mangel, dass viele auch im therapeutischen Bereich glauben, dass Gefühle eine körperliche Angelegenheit wären. Ist es aber nicht. Sondern Gefühle sind eine eigene Dimension. Trauer ist nicht im Körper. Das sind nur Begleitphänomene. Und wenn man das Fühlen auf den Körper reduziert, wo spürt man das, wie atmet man das alles, dann werden die Gefühle auf der Gefühlsebene nicht gelöst. Und dann geschieht etwas wirklich Tragisches. Der Mensch arbeitet an sich und glaubt, dass er an sich arbeitet, aber die emotionale Energie geht dann als Ganzes in den Körper, in den physischen Körper und kann sich da nicht lösen, egal wie viel man auf der Ebene arbeitet. Eine Trauer muss man seelisch fühlen und etwas seelisch betrauern und den Abschied von einem Verlust seelisch verarbeiten. Da reicht ein körperliches Lösen einfach nicht. Und da hat es in der Körpertherapie und der Psychotherapie insgesamt ein Missverständnis gegeben. Und das direkte Arbeiten mit dem Fühlen ist verrückterweise in den Psychotherapien in weiten Teilen unbekannt und haben die keinen Zugang zu. Bei den Analytikern, die können arbeiten, woher sind die Gefühle so verdrängt worden? Wie war das damals? Welche Not hat das kleine Kind gehabt? Und können das bearbeiten und dann können Gefühle sich zeigen. Aber die haben keinen direkten Zugang dazu, etwas für das Fühlen können zu tun. Und in den Körpertherapien besteht oft das Problem, dass nur die körperliche Seite des Fühlens bearbeitet wird und nicht das Fühlen an sich.
Und Christian, ich habe jetzt schon öfters gehört, dass wir eine bindungstraumatisierte Gesellschaft eigentlich sind durch unsere Vorgeschichte. Siehst du das auch so?
Bindungstraumatisierte Gesellschaft.
Dass man nicht mehr so richtig gut in Kontakt gehen kann und so.
Ist in der Idee enthalten, dass es früher besser war?
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt.
Wahrscheinlich war es nie besser.
Wahrscheinlich war es nie besser, ne?
Nein, ja.
War schon. Es gibt nur in der Geschichte bestimmte Momente, die es verschlimmern. So während des Faschismus wurde den Menschen das Fühlen ausgetrieben. Die Mütter waren systematisch dazu erzogen worden, die Kinder schreien zu lassen und nicht zu tröstend auf den Arm zu nehmen. Diese Erziehungsbücher gab es mit demselben Wortlaut, bloß auf dem Buchdeckel ist statt die deutsche Mutter und ihr Kind, die Mutter und ihr Kind, bis in die 80er Jahre mit demselben Wortlaut weitergedruckt worden und verbreitet worden. Und in dem Buch stand, jetzt mal was zur Geschichte, da steht drin, Unsere Großmütter, ja, die waren verzärtelt. Die haben, als die Mütter waren, die haben ihre Kinder getröstet und das Schreien, die haben, aber, ne, da sieht man, es ist immer wieder auch was zum Schlimmeren geworden. Und was einer der größten Tragödien des letzten Jahrhunderts ist, ist, dass die Bewegung, die in den 60er, 70er Jahren entstanden ist, in der Psychologie, in der humanistischen Psychologie, und nicht wenige von denen wollten nicht nur psychisches Wachstum, sondern Erleuchtung, Erich Fromm, Fritz Perls, Karin Horney vor allem, Abraham Maslow, Carl Rogers, die wollten, dass der Mensch Erleuchtung findet. Das wird heute auch bei denen, wie ich vorhin bei Maslow beschrieben habe, einfach weggeschnitten. Von Fritz Perls, genau das Buch, in dem er das beschreibt, ist vergriffen seit 40 Jahren. Die anderen werden alle wieder aufgelegt. Also, ja, aber was eine Tragödie ist, ist das, was die humanistische Psychologie, auch die Psychoanalyse, was die entwickelt haben über das Fühlen, über das Ganzwerden, über Emanzipation und die Gruppenbewegung, die damals entstanden ist, dass das alles wieder eingeschlafen ist. Das war kein Aufbruch in bessere Zeiten, das war ein Aufflackern. Es gab damals Initiativen, wo in den Schulen themenzentrierte Interaktionen in den Schulen sich verbreitet haben, wo die Projekte gemacht haben, wo von den Variablen von Authentizität und Wertschätzung und Empathie die Lehrer sich leiten ließen und wo im Fernsehen entsprechende Sendungen gab. Es war in nicht nur Frauengruppen, sondern auch Männergruppen, und in denen man sich mit den Gefühlen austauschte. Und das ist alles eingeschlafen. Das ist alles wieder verschwunden. Manchmal habe ich gedacht, dass die Satsang-Bewegung sozusagen das Erbe angetreten hat und weiter, aber das stimmt nicht wirklich. Ich in meiner Arbeit habe schon immer darauf geachtet, dass beide Seiten miteinander verbunden werden, die der persönlichen, lebendigen Emanzipation und des Aufwachens. Aber generell findet man in der Satsang-Szene praktisch gar nichts davon. Und das ist eine Tragödie. Das hätte einen Aufbruch geben können und eine Verbreitung, wenn es denn politisch gewollt gewesen wäre. Aber das war es nicht. Und von unten her war die Energie und die Kraft zu gering. Die Gestalttherapie ist dann zum Behandlungsverfahren degeneriert und so ein Gestalttherapeut aus Amerika hatte mal auf einem Kongress in Deutschland, Gestaltkongressen, einen Vortrag angekündigt. Da wurde ihm untersagt, mit dem gewünschten Titel seinen Vortrag zu halten. Der Titel lautete: Erst stutzt man dem Vogel die Flügel und dann meckert man, dass er nicht mehr fliegen kann. Bezogen auf die Gestalttherapie. Da hat er den Titel ändern müssen, um überhaupt irgendwie zu Worte kommen zu dürfen auf diesem Gestaltkongress. So, also das ist so ein Beispiel dafür, das musste die Politik nicht machen. Das wurde von unten wieder beschnitten, das wurde von unten wieder weggeschoben. Ne? Und das ist eine wirkliche Tragödie, weil es ein guter Aufbruch war und wie viel wären wir jetzt anders, wenn das mit Energie und Kompetenz mit Kraft sich verbreitet hätte. Emanzipation.
Dass du jetzt darüber sprichst, ist ja eben auch ein Zeichen dafür, dass es lebt. Ne? Also du erreichst ja auch ziemlich viele Menschen, würde ich sagen. Also es können Sachen, aus welchen Gründen weniger oder mal eine Zeit lang versucht werden, niederzudrücken oder ja, nicht bekannt werden zu lassen, aber das Leben findet dann doch immer wieder Möglichkeiten.
Ja, es stimmt, dass ich relativ viele Menschen erreiche, aber es ist jedenfalls noch keine Bewegung, die eine Größe hätte, dass sie gesellschaftliche relevante Auswirkungen hätte. Das ist bei weitem nicht der Fall. Und bei den Psychologen und den Psychotherapeuten kommt man praktisch gar nicht an. Bei sonst, also es ist, es ist nicht, es hat nicht eine Dynamik, von der man sagen kann, wow, das ist jetzt was, das wird sich in der Gesellschaft verbreiten, festsetzen und so einen Umfang haben, dass es nicht mehr wieder zum Verschwinden gebracht wird. So ist es nicht. So ist es nicht.
Ja, aber man darf ja hoffen. Ne? Das Leben nimmt ja manchmal Wendungen, die man wirklich nicht vorhergesehen hat. Ne?
Ja.
Ich möchte gerne nochmal zu der Frage von Yvonne zurück. Eben, sie hat gefragt, wie kann eine heilsame Meditation aussehen? Also ich würde vielleicht noch allgemeiner fragen, wenn ich jetzt, ich höre das, okay, sich nicht nur verbunden fühlen, sondern das ganze Sein, also bewusst das ganze Sein, was ich ja nie bin, was tun, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob die nur jetzt vom Verstand kommt, aber irgendwie ist das die automatische Frage. Was tun, wenn gleichzeitig die Einsicht da ist, im Grunde kann ich auch gar nicht so unbedingt bestimmen, was ich tue.
Ja. Das sind 5 Fragen. Wenn man die innerlich die Augen zumacht, was tue ich jetzt gerade? Ne? Dann merkt man, was tue ich? Nicht hier sitzen und so, klar, aber was tue ich innerlich? Dann kommt man auf die Idee, ich beruhige mich oder ich warte oder ich suche herum, so etwas. Ne? Oder ich springe von Körper zu Gefühlen und so weiter. Dann bin ich mir dessen bewusst geworden. Dann kann ich als nächstes fragen, was will ich jetzt gerade? Dann kann man entdecken, was ist darin für eine Intention, zum Beispiel mich abzulenken. Dann komme ich als drittes zu der Frage, was will ich eigentlich? Vielleicht mir näher kommen oder in der Tiefe mich mehr lösen. Viertens kommt die Frage, was fühle oder erfahre ich jetzt? Und dann gibt es noch eine 5. Frage, was vermeide ich im Augenblick? Fällt einem vielleicht dann auf, ich vermeide im Augenblick vielleicht traurig zu sein, obwohl ich heute Morgen noch traurig war und die Trauer noch in mir steckt. Und dann noch die Frage, was fühle ich jetzt? Das ist eine Meditation, ich mache die 2. jetzt gleich noch mit dazu. Das sind 5 andere Fragen. Die fangen an mit dem Fühlen. Was fühle ich jetzt? Die nächste Frage, was möchte ich jetzt? Und dabei geht es darum, sich gar nicht einzugrenzen. So mögliche Antwort, auf Hawaii, am Strand liegen und was weiß ich da. Also das möchte zu erfassen, das traut sich nämlich kein Mensch mehr. Der Mensch ist so eingebunden, was sollte ich jetzt tun und was kann ich jetzt tun, dass er sich nicht mehr fragt, was er tun möchte. Wir haben das in den Seminaren bemerkt, die Menschen haben das bemerkt. Also es ist nicht nur eine Vermutung, dass in dieser Frage, die kam ihnen völlig unbekannt vor. Drittens, was gibt es, was ich jetzt tun sollte? Beispielsweise, ich möchte jetzt im Bett liegen den ganzen Tag und tun sollte, den Kindern Schulbrote machen. Und dann in der 4. Schritt kommt, was will ich jetzt? Das ist praktisch die Entscheidung aus dem, was ich tun möchte und dem, was ich tun kann und was ich tun sollte. was will ich jetzt? Dabei taucht dann zum Beispiel auf, wenn ich den ganzen Tag im Bett liegen wollen möchte, dass ich sage, okay, jetzt will ich Schulbrote machen, das und das zu tun, aber heute Nachmittag, da lege ich mich 2 Stunden richtig fett in meine Kiste. Fünftens, was werde ich gleich tun oder zu tun beginnen? Das geht demnach, man nimmt sich manchmal vor, ich will ab morgen jeden Tag Yoga machen. Ja, das entscheidet man will. Und wenn man sich jetzt so fragt, was werde ich, dann fällt immer ein, ich habe das schon 5, 6 Mal gemacht und immer war es ähnlich, nach 3 Tagen wieder eingeschlafen. Ne? Dann kann man nämlich erforschen, was ich da machen kann, um das zu unterstützen, dass mein Wunsch und mein Entschluss auch wirklich funktioniert. So, was passiert, wenn diese 5 Fragen, beide 5 Fragen, wenn die häufiger angewendet werden, was passiert dann? Erstens passiert, dass die Fragen immer leichter beantwortbar sind. Es wird einem schneller deutlich, was man möchte. Es wird einem schneller und tiefer deutlich, was man gerade fühlt. Also indem man die 5 Fragen, die 2x5 Fragen häufiger stellt, werden sie immer leichter beantwortet. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass man immer mehr über sein Fühlen und seine Bedürfnisse, seine Wünsche und sein Wollen immer mehr im Klaren ist. Was ich vorhin sagte, das Schlimme ist, solange das unbewusst bleibt, weil man sich dann nicht damit auseinandersetzen kann, weil man dann Bedürfnisse nicht befriedigen kann, dass man nicht die richtige Nahrung, die seelische Nahrung im Leben findet, wenn man gar nicht wahrnimmt, dass man ein Bedürfnis danach hat. Also, wenn man diese 2x5 Fragen regelmäßiger macht, ist es ein zwangsläufiges Ergebnis, dass der Mensch, dass die Selbstverfügbarkeit des Menschen, das ist das Wort dafür, die Selbstverfügbarkeit, das Wahrnehmen, was fühle ich, was möchte ich, was will ich, dass die zunimmt und zunimmt. Dadurch nimmt innere Autonomie und Emanzipation zu. Also wenn ich Zeit hätte, ich wäre so interessiert daran, Menschen einzuladen, diese 2x5 Fragen sich anzugewöhnen, täglich etwa 3-mal durchzugehen. Es ist gut, wenn man sie durchgeht, bevor man so ein Interview anfängt, bevor man eine bestimmte Arbeit anfängt, eine Teamsitzung, indem man sich klärt, was möchte ich in der Teamsitzung? Und zwar auch erstmal klärt, ohne die Eingrenzung, da ist wieder der und der, was möchte ich? Ich möchte vielleicht, dass wir uns endlich mal friedlich und lustvoll miteinander umgehen. Ja, das sprengt womöglich den Rahmen des Denkbaren. Dieses Team friedlich, liebevoll und lustvoll sogar miteinander umgehen. Aber indem das Bedürfnis wach geworden ist, deutlich geworden ist, werden doch Verhaltensweisen in der Richtung von alleine aktiviert. Anstöße. Man macht es nicht mehr mit, dass das alles weiter im Unbewussten bleibt. Und das ist Selbstverfügbarkeit. Und das macht gesund. Also was ich meine, man kann das eine halbe Stunde drüber meditieren. Man kann das 5 Minuten meditieren, bevor man eine halbe Stunde meditiert, indem man nichts tut und still ist. Man kann es nach der und vor der Teamsitzung in der Mittagspause machen. Wenn jemand das 6 Wochen beide 5 Fragen täglich 3-mal macht, ist er nach den 6 Wochen ein anderer Mensch. Also nicht ein anderer Mensch, aber ein entwickelterer Mensch, eine andere innere Selbstverfügbarkeit.
Und das Bedürfnis eben bewusst im Ganzen zu leben, als das Ganzes, als Teil davon, ohne Trennung, dieses Bedürfnis, das fließt dann quasi in die Antworten ein, also die dann kommen.
Genau. Indem ich die Bedürfnisse wahrnehme, das, was ich möchte, und mich dann auseinandersetze mit dem, was ich kann. Man merkt ja auch immer wieder, bei Lehrern merkt man das ganz typisch, viele, nicht alle, klagen unter dem Lehrplan, wie eine Zwangsjacke ist die über ihnen und sie können sich nicht anders bewegen. Dabei stimmt das gar nicht. Das stimmt gar nicht. Wenn Sie den Lehrplan so zu 45% erfüllen, dann haben Sie 55% Freiraum und keiner meckert. Das ist ganz sicher. Keiner meckert. Manchmal zum Abitur vielleicht 65%. Aber es gibt immer noch Freiraum. Das wird gar nicht wahrgenommen, weil es zu schnell geht. Und weil diese Fragen, was man selbst möchte und sich auseinandersetzen mit den Bedingungen, dass das alles unter den Tisch fällt. Und so, ja, wie du sagst, dann kommen auch solche Bedürfnisse zum Ausdruck, die vorher ganz verdrängt werden. Das wären, diese beiden fünf Fragen wären definitiv eine heilsame Definition, eine heilsame Meditation. Und wenn man jemanden da nach 6 Wochen, 3 Monate untersuchen würde, der wäre sicher in einer anderen inneren Verfassung. Jetzt muss man natürlich auch sehen, der physische Körper, er wäre sicher psychisch in einer anderen Verfassung und psychisch gesünder. Der physische Körper ist relativ langsam. Er lässt sich oft nicht von jetzt auf gleich in eine neue Richtung bringen. Und ja, aber das wäre eine heilsame Meditation.
Und wahrscheinlich auch der Kontakt zu Menschen, die das schon leben. Ne?
Habe ich das richtig verstanden? Und der Kontakt zu Menschen, die das leben, dass das auch heilsam ist?
Ja, also die überhaupt schon quasi offen mit ihren Bedürfnissen leben, also die sich bewusst darüber sind und die das auch ins tägliche Leben einfließen lassen, was sie wirklich wollen und ja, das Bedürfnis, das als das Ganze zu leben.
Ja, ja, wenn die Zahl von Menschen zunimmt.
Und Christian, bei dir gibt es ja unterschiedliche Übungen, also Übungen, einfach Übungen und Übungen zum Geschehen lassen. Und da kommt mir auch der Satz von Ramana, hört auf mit den Übungen. Wie bringt man das zusammen? Hört auf mit den Übungen, ist das Übungen zum Geschehen lassen oder ist das nochmal was ganz anderes?
Das ist sicher was ganz anderes, weil mir sind aus Indien keine Übungen des Geschehenlassens bekannt. Ich sage das deshalb, weil mir aus China eine Übung des Geschehenlassens bekannt ist. Die ist 2000 Jahre alt. Eine Bewegungsübung, wo man im Stehen beginnt. Das ist das Einzige an Aktivität, dass man sich hinstellt und dann den Körper sich bewegen lässt. Und das ist nicht wie die öffnende Lotusblüte, wie manche dann so tun, ah, ich bewege ihn, wie der Körper sich bewegen will, aber es sind sie selbst, die denken, dass der Körper sich bewegen will, so, und weil wenn der Körper sich von alleine bewegt, dann sind das Zuckungen sowieso irgendwie oder Wellenbewegung, aber keine Öffnung der Lotusblüte. Und da aus dieser daoistischen Tradition, eine ganz kleine daoistische Schule, so winzig klein, aber seit 2000 Jahren tradiert die das immer weiter. Also es gibt extrem wenig Übungen des Geschehenlassens und ich bin mir in Indien, vermute ich jetzt mal, dass zu Ramanas Zeiten keine Übungen des Geschehenlassens da waren. Und unter den Bedingungen zu sagen, hört auf mit den Übungen, ist eine gute Idee. Und er hat aber dann auch angefügt und fragt stattdessen, wer das ist, der da übt. Und damit meinte er auch, was der will, der da übt. Und jetzt hat Ramana an einer anderen Stelle was Spannendes gesagt, was man dazu sagen muss. Und das macht einen dann natürlich auch nachdenklich. Er hat nämlich gesagt, zu Anfang musst du dich zu 100% bemühen. Boah. Wer von denen, der dieses Ramana-Zitat mit den Übungen da von sich gibt, wer hat dieses andere Zitat auch im Kopf? Zu Anfang musst du dich zu 100% bemühen. Zu 100%. Und dann hat er da den Satz weiter gesagt, bis du an einen Punkt kommst, wo du dich nicht mehr bemühen kannst, aber auch nicht mehr nicht bemühen kannst. Also, das ist was anderes als, ich höre mit auf den Übungen und mache gar nichts. Und dabei ist ja oft gemeint, ich lasse die Dinge so laufen, wie sie sind.
Das ist auch ein Tun dann.
Das Tun geht einfach weiter. Das Tun geht einfach weiter. Und diese 100% bemühen, das bedeutet anzuhalten. Sei still, sagt Ramana. Und das ist eine Methode. Sei still, das heißt gegenüber dem inneren Aufruhr, gegenüber dem inneren still sein, geschehen lassen und mit sich machen lassen. Dieses sei still ist die Aufforderung zu Übungen, in Anführungsstrichen, des geschehen lassen. Übungen habe ich ein neues Wort gefunden. Ich nenne das nicht mehr Übungen, sondern Ereignisse. Ereignisse. Mhm. Mal gucken, ob sich das, wie handlich der Begriff ist, Ereignisse des Geschehenlassens.
Wenn dieses Geschehenlassen total vollständig ist, ist das dann ich bin, der ich bin?
Das ist, wo du hinkommen kannst dann, aber was noch nicht am Anfang des Geschehenlassens steht.
Ich meine, wenn es vollständig ist, also wenn es, ja.
Wenn das Geschehenlassen vollständig ist, dann ist nicht nur die existenzielle Erfahrung des Ich Bin, der ich bin, sondern auch die existenzielle Erfahrung des Aufwachens, wo der Satz Ich Bin sogar noch halbiert wird und das Ich verschwindet, ne? Wo dann der Satz nur noch Bin heißt. Also wenn du vollständig geschehen lässt, dann wachst du auf. Dann gibt es kein Festhalten. Geschehen lassen heißt auch, dass es kein Festhalten gibt. Und es gibt kein Tun. So, und jetzt sieht man, es gibt eine Stelle, an der dies Bemühen oder die Disziplin erforderlich ist. Und zwar die Stelle, wo das Gefühl in den Impuls übergeht. Früher hieß es Gefühle zulassen und damit wurde immer gesagt, Gefühle und die Impulse zulassen, rauslassen. Das hieß dann Wut rauslassen, auf ein Kissen hauen und das weiter. Aber das ist ja das Tun. Um das zu unterscheiden, brauche ich eine Unterscheidung zwischen dem Gefühl von Wut und dem Impuls, der aus dem Wut entsteht, aus der Wut entsteht. Und an der Stelle, vor den Impulsen, um also nichts zu tun, da braucht es die Disziplin des Anhaltens und des Stillseins. Dann kann der Aufruhr in einem geschehen und der löst einen. Ist einfach.
Wie hat man das denn früher praktiziert? Oder gab es das noch nie?
Es gab es definitiv ganz klar bei Johannes Tauler im 14. Jahrhundert. Der hat es auch explizit so gesagt. Er hat gesagt, es geht darum, die Gefühle auszuleiden. An einer anderen Stelle hat er gesagt, es geht nicht darum, in Ruhe zu gehen, sondern innerhalb des Aufruhrs ruhig zu sein und sich bewegen zu lassen. Er hat es den Menschen ziemlich deutlich vermittelt. Sonst, diese Schule aus China, des Wu-Wei des Körpers, diese Bewegungsübungen, und sie sagen, neben diesem Wu-Wei des Körpers braucht es auch ein Wu-Wei des Geistes, und da haben sie es nicht hingekriegt. Da haben sie dieses geschehen lassen, was auf der körperlichen Ebene, wo das also das Zappeln eine ganze Stunde und Wellen und was so von alleine geschieht im Körper, da passiert mit dem Geist natürlich auch etwas, weil der beeinflusst wird, nicht tun. Nicht tun, nicht tun und wahrnehmen, das ist das Leben, das jetzt in mir geschieht, der Körper, der das macht, nicht tun. Aber dann im Wu-Wei des Geistes ist es nicht richtig getroffen und ein Teil liegt daran, weil sie den Körper sehr im Auge hatten, aber mit dem Fühlen nichts anfangen konnten und unwichtig fanden. Also es Versuche in der Richtung gibt es. Das sind die beiden einzigen, die mir bekannt sind. Vielleicht gibt es irgendwo anders noch einen Anlauf.
Wenn ich mich zur Meditation hinsetze, ist es eigentlich auch meine Einstellung. Also was dann eigentlich wegfällt als Einstellung, was einfach... Meditation bedeutet für mich geschehen lassen, gucken, was passiert. Also ich meine, ich sitze ruhig dabei, es kann auch mal atmen, der Atem kann auch mal sich verändern, kräftiger werden oder sogar chaotisch werden dabei. Aber im Grunde ist doch, Meditation hat auch so ein, auf jeden Fall so einen Touch von nichts tun, einfach geschehen lassen.
Ja, richtig. Jetzt gibt's nur folgendes Problem. Man kann ein Experiment machen, wenn die Menschen die Frage, was fühle ich jetzt, nach innen richten und sich für die Antwort öffnen, dann passiert systematisch etwas, dass nämlich Anstrengung weniger wird. 90% nehmen es wahr und sagen es anschließend, mein Körper hat sich gelöst und entspannt, während ich nur die Frage stellte und mich öffnete und ausrichtete auf das, was fühle ich denn jetzt? Von alleine, ohne den Körper zu erwähnen, entspannt er sich. Das heißt, da ist Meditation nicht mit mehr Anstrengung, sondern mit weniger verbunden. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass der natürliche Zustand der ist, dass ich im fühlenden Zustand bin. Wenn ich also nach innen gehe und Gedanken beobachte, dann basiert es bereits schon auf dem Tun, dass ich vom Fühlen weggegangen bin und das aufrechterhalte, um überhaupt in Gedanken sein zu können. Und deswegen bedeutet es, dass wenn ich zu meditieren anfange und frage, was fühle ich jetzt, dann wirkt es wie eine Aktivität, diese Frage. Aber in Wirklichkeit bedeutet sie ein weniger an Tun. Und deswegen glaube ich, dass es gut ist, in der Meditation sich auf dieses Fühlen auszurichten und dann durch das Fühlen hindurch in die Tiefe mich sinken zu lassen. Dass das sehr viel wirksamer ist und ein stärkeres Nichttun bedeutet, als wenn ich nur da sitze und alles da sein lasse, was gerade geschieht. Wo du regelmäßig meditierst, könntest du das einfach mal ausprobieren. Du könntest mal eine Woche sagen, jedes Mal, wenn ich mich hinsetze zu meditieren, beginne ich nur, mehr braucht es nicht zu sein, beginne ich nur mit der Frage, was fühle ich jetzt? Und mich ausrichten auf das Fühlen und mich darauf ausrichten, in dem Gefühl zu bleiben, ohne zurück in den Kopf zu gehen. Probier es mal eine Woche lang aus und guck, was es mit dir macht.
Ja, kommt bei mir an, vielleicht bei anderen auch.
Bitte?
Kommt bei mir an und vielleicht auch bei anderen, ja.
Ja, ja, ja. Weil es ist gut, sich selbst gegenüber so eine experimentelle Haltung zu haben. Auch mit den 2x5 Fragen. Okay, gibt auch gegen alle Übungen, gegen alles gibt es einen Widerstand, verschiedene Schichten von Widerstand. Unbekannt, es kann auch was hochkommen, ich tue auch nicht, was ich tun sollte, dieses Postpubertäre durchzieht das ganze Leben. Also ist wo soll, lieber keine schlafenden Hunde wecken, all das sind alles verschiedene Schichten von Widerstand. Wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, dann habe ich sowieso kaum eine Chance, dass so ein Vorsatz sich realisiert. Aber gegenüber diesem Widerstand könnte ich innerlich aushandeln, ich mache das mal 14 Tage. Wir haben jetzt extra so zwei Poster entworfen, wo die Fragen draufstehen, kann man einen Küchentisch hängen oder übers Bett, sodass man dran denkt. Wenn man, die fünf Fragen. Ich mache mal 2 Wochen das und gucke mal, was das die 2 Wochen macht, wenn ich das jeden Tag 3 Mal mache. Ich kann ja nach 2 Wochen wieder aufhören, ist ja nichts verloren. Also so eine experimentelle Haltung sich selbst gegenüber, die ist von großem Vorteil. Von großem Vorteil.
Was mir eben noch zu den Übungen zum Geschehen lassen eingefallen ist, also ich kenne mich da nicht wirklich mit aus, aber ist nicht sowas wie Bhakti-Yoga auch sowas, wenn man sich dem überlässt oder so? Also ich habe da zumindest die Vorstellung davon, dass Bhakti-Yoga auch sowas sein könnte.
Beim Yoga? Oder habe ich das missverstanden?
Also Bhakti-Yoga, ist das nicht eine Haltung? Ich glaube, das ist noch nicht mal Übung. Also ich meine, dass man sich immer...
Bhakti-Yoga ist doch Gott preisen und...
Ja, sowas, genau. Ist das nicht auch ein Hingeben?
Es ist immer noch ein Tun. Es ist immer noch ein Tun. Aber da besteht die Idee... Ja, aber es ist nur eine Idee. Wir hatten vorhin diese zwei Seiten der Erleuchtung. Die eine Seite in der Unendlichkeit versinken durch komplettes Loslassen und vollständiges Stillwerden. Und die andere Seite ist mich dem Göttlichen nähern, dem Absoluten nähern, dem so. Und Bhakti-Yoga ist diese Näherung in dieser Richtung. Und die wird nicht von da aus den Sprung machen in die Unendlichkeit hinein. Es wird nur innerlich ruhiger werden, stiller, mehr vom Göttlichen erfasst werden. Es sind Annäherungen. Durch das Aufwachen realisiert man die Absolutheit. Und das ist die Annäherung. Und darum sind da solche Übungen, die sich dann auf immer größere innere Stille richten des Geschehenlassens. Aber es ist kein vollständiges. Es gibt viele Übungen, die fangen damit an, dass man was tut und richten sich dann auf das Loslassen. Ne? Aber dann ist trotzdem schon eine Anfangsübung von Tun, um was zu bewirken. Das ist ja die Alternative. Eine Übung, ich tue was, um was zu bewirken. Und beim Bhakti-Yoga, ich singe den ganzen Tag die göttlichen Namen. Ja, ich tue etwas, um was anderes zu bewirken. Und das ist eine Übung, die diese Struktur hat, führt nicht zum Aufwachen. Weil Aufwachen bedeutet, dass die Struktur, ich tue was und was bewirken wollen, verschwindet, weil man will in den Augenblick. Und es gibt kein Tun im Augenblick. Jedes Tun ist nur deswegen ein Tun, weil es eine Bewegung ist, die auf etwas gerichtet ist. In der Gehmeditation, ich heb den Fuß und er ist darauf gerichtet, diese Bewegung sich zu vervollständigen in dem Wiederhinsetzen des Fußes an eine Stelle, sodass insgesamt sich ein Kreis ergibt. Ne? Das geschieht nicht von selbst. Wenn die sagen, ja, ich mache das ja so lange, bis es wie von alleine geschieht, ja, dann geschieht es aber nur deswegen von alleine, weil es unbewusst gesteuert und reguliert wird. Aber das ist ja kein von alleine
geschieht. Ähnlich ist es auch mit Flow, oder mit dem Flow ist es auch so ähnlich eigentlich, oder? Ist es auch ein Tun?
Wenn so ein Flow ist ein Tun, das unbewusst gesteuert wird, organismisch gesteuert wird und dann wie von alleine abläuft. Aber natürlich, es ist sogar sehr zielgerichtet, weil wenn der Tennisspieler im Flow ist, dann fliegen die Bälle genau an die Kante, dann fliegen die genau dahin, weil man nicht mehr denkt, weil es nicht mehr gestört wird. Dann ist man am Limit dessen, was man kann. Das ist extrem zielgerichtet, ne?
Aber es fällt nicht mehr auf eigentlich. Es fällt nicht mehr auf bewusst.
Es hält nicht mehr auf.
Es fällt einem nicht mehr auf, dass man da was macht.
Es fällt einem nicht mehr auf, das kannst du nicht sagen. Nein, 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 nein. Man tut es nicht mehr mit Gedanken begleitet.
Ah ja.
Aber was, wie sehr einem das auffällt, wie man sich jetzt, wie man registriert, dass der Ball dahin fliegt und schon vorwegnimmt, wo der andere den gleich hinspielen wird. Ne? Aber das wird organismisch geregelt. Ist ja ein bisschen so, auch wenn man einen Unfall macht oder wenn die Straße glatt ist, das Auto fängt zu schleudern an. Hinterher sagt jeder, da habe ich wie neben mir gestanden. Aber gerade dadurch wurde die perfekte Lösung gefunden, sodass man dem Unfall noch entkommen konnte oder die Wirkung verringern konnte. Weil da der Organismus reagiert. Und zwar nicht, weil er das eingeübt hat. Er hat diesen Unfall nicht eingeübt, sondern weil keine Zeit ist, weil der Organismus sich das nicht leisten kann, dass da die Ich-Gedanken dazwischen quatschen. Das ist so ein ähnliches Flow-Erfahrung, ne? Ganz neben sich stehen und der Organismus tut das perfekt Mögliche in der Situation. Also das alles sind Dinge, die einen aber nicht zur Erleuchtung bringen. Das ist kein Weg, wo man sagt, ich mache erst möglichst viel im Flow und springe von da aus in den Nein. Das ist eine Sackgasse, ist eine andere Sache.
Das ist eigentlich viel radikaler als das, oder?
Das Aufwachen ist das Radikalere, weil ich dann mich auf das Nichtstun so einlasse, dass ich im Nichtstun nichts tue und nicht im Tun nichts tue. Ne, das ist die entscheidende Andersheit da. Und dadurch hat man eine Chance, in die Unendlichkeit zu fallen. Im Nichtstun nichts tun.
Ich möchte dir was jetzt noch was fragen, aber ich hätte dann auch noch eine andere Frage.
Ja, okay, machen wir noch die zwei Fragen, damit die Menschen dann auch.
Mach du noch weiter, Yvonne.
Okay, also das hast du im letzten Interview schon gesagt. Also Gott oder die Unendlichkeit ist immer noch größer und dass da eine Art Beziehung ist. Warum ist das so wichtig anzuerkennen, dass das noch größer ist?
Ja, das ist jetzt ganz spannend. Ich glaube, dass viele Menschen schlafen ja nach dem Aufwachen wieder ein. Und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die schreiben Bücher darüber, dass das das Normale wäre. Als es die Connection noch gab, gab es so eine monatliche Serie, genau zu dieser, wo diese These jeweils neu aufge... Und ich glaube, es liegt daran, dass diese Menschen die Stille und das Sein tatsächlich implizit doch nur auf sich selbst begrenzen. Ich erfahre Stille. Und darin sich erschöpfen. Und ich glaube, das fördert das Wiedereinschlafen. Wenn stattdessen innerlich auch die Beziehung zum Absoluten gesucht wird, als das, das mich erschaffen hat, das die Welt erschaffen hat und das immer noch größer ist, als ich es erfahren kann.
Aber ich dachte, der Erfahrende ist weggefallen nach dem Aufwachen. Der Erfahrende ist gar nicht mehr da.
Ja, der Erfahrene ist weg. In dem Augenblick, wo du die Stille erfährst und nichts mehr passiert. Ramana hat das 2 Jahre durchgehalten, indem er da saß und sich nicht mehr von irgendeiner Bewegung hat bewegen lassen. Aber danach ist dann der Ashram um ihn herum gebaut worden und man weiß, dass er nachmittags pflegte, er eine halbe Stunde sich in die Tiefe zu versenken, wie er vorher den ganzen Tag gesessen ist. Man hat dann den Atem gemessen und gemerkt, dass er fast nur alle halbe Stunde einen Atemzug tat. Aber in der übrigen Zeit tat er Atemzüge. Lehrte er, unterrichtete er morgens um 4 Uhr stand er auf zum Gemüseputzen, wanderte und so weiter. So, und in dem Augenblick gibt es auch eine Erfahrung gegenüber der Stille. Ich weiß, jetzt ist 4 Uhr, die anderen gehen Kaffee trinken, jetzt kann ich mich hinsetzen und ins Tiefere versenken. In der Versenkung gibt es niemanden mehr, der sich gegenüber der Stille wahrnimmt. Aber in den übrigen Zeiten gibt es den. Und Ramana selbst hat durchaus immer wieder deutlich gemacht, dass er auch diese Seite des Göttlichen im Absoluten wahrgenommen hat und dem Raum gegeben hat. Also von daher glaube ich, würde er dem auch grundlegend zustimmen. Wenn das also der Fall ist, dann glaube ich, ist die zusätzliche Ausrichtung, die nämlich meine Bewegung in der Welt auch bestimmt, wo wir vorhin waren, dass ich den Mitmenschen nicht nur als jemanden, der mit mir in derselben Horde ist, sondern als einen Menschen, der wie ich vom Absoluten geschaffen wurde, der wie ich Manifestation des Absoluten ist. Selbst dieser fiese Nachbar, über den ich mich immer ärgere, mein Ärgern über den fiesen Nachbarn wird dann eine andere Qualität kriegen. Eingebettet sein in etwas Größeres, das alles. So, ich glaube, dass wenn ich diese zweite Seite mit erfasse, passiert etwas sehr Wichtiges, dass ich demütig bleibe und meine Demut zunimmt. Sowohl aufgrund der Unbegreiflichkeit des Absoluten als dem Größeren gegenüber dem, was existiert und auch gegenüber dem, was ich an Stille erfahren kann. Meister Eckhart zum Beispiel sagt, ich bin die Ursache des wirkenden Gottes. Ich bin die Ursache des wirkenden Gottes. Womit er sagt, dass er als Sein das ist, aus dem der wirkende Gott entsteht. Aber er hat gleichzeitig dieses Sein als den göttlichen Grund wahrgenommen. Und wenn er das auch wahrnimmt, dass er die Ursache des wirkenden Gottes ist, wird er trotzdem nicht sagen können, und ich weiß, wie er es gemacht hat. Also wird er dann trotzdem demütig sein gegenüber der Unbegreiflichkeit der Manifestation und des Geschaffenen. Und diese Demut und zweitens die Liebe, die daraus resultiert, dass ich das Absolute erfahre, das mich geschaffen hat aus Liebe. Womit jede andere Idee, dass man geschaffen wurde, weil das Absolute einen braucht, jede solche Idee zurückgewiesen wird. Das Absolute wäre auch nicht das Absolute, wenn er mich als das Relative brauchen würde, um selbst zufriedener zu sein. Dann könnte man vom Absoluten nicht sprechen. Und wenn aber nichts übrig wird, bleibt des Eigennutzes, dann bleibt nur noch Liebe übrig. Und diese beiden Sachen, Demut und Liebe in einer transzendenten Form, nicht nur Liebe als Zwischenmenschlichkeit, komm, wir sind im selben Boot und wir sind alle die Horde und so weiter. Ne, das ist die Menschlichkeit der Liebe, aber die Transzendenz der Liebe, sich geschaffen fühlen, nicht nur von der Mutter, die einem das Leben geschenkt hat, was sie nicht kann, sondern vom göttlichen Grund, der das geschenkt hat. So, wenn ich alles das mit ins Auge fasse, ich mache auch die Erfahrung mit Menschen, mit denen ich arbeite nach dem Aufwachen, ne? Was ich ja seit einiger Zeit tue, wo Training mache nur für Menschen, die aufgewacht sind, um das zu vertiefen und zu stabilisieren. Ich mache da auch die Erfahrung, dass ich bei diesen Menschen durch diese zweite Seite, das Aufwachen, die Stille, deutlich vertieft und stabilisiert und dauerhafter wird. Das ist, was sie berichten. Das ist das, was sie berichten. Und das unterstützt mein Empfinden und meine Erwartung, meine Gedanken, die ich dazu hatte, dass ich glaube, dass durch diese zweite Seite das Aufwachen dauerhafter, tiefer und stabiler wird. Aber es gibt noch was Zweites. Das Zweite ist, dass es dadurch von alleine das Aufwachen mehr in die Welt bringt, weil es meine Sicht von der Welt verändert als etwas, das geschaffen wurde aus Liebe. Und weil, wenn ich mir dessen, ich habe ein anderes Experiment gemacht. Ich habe im Seminar 100 Leute gesagt, sie sollen sich hineinversetzen in den Standpunkt eines Atheisten und sollen, der Atheist ist ja auch, steht gegenüber der Tatsache, nicht nur ich als Mensch, wir als Menschen sind geschaffen worden, sondern auch eine Welt, die aus Vortreffliche zu uns passt. Wir finden das, was wir essen können. Wir finden einen See, in dem wir segeln können. Wir finden Pferde, auf denen wir reiten können. Also es ist ja auch alles so geschaffen, dass es uns zugutekommt. So, wenn ich das sehe als Atheist, dann komme ich dazu, dass das Wirken, dass ich denke, das Wirken ist eine komplexe Wirkungsweise von Zufällen, die auf eine intelligente Weise, das kann man nicht bestreiten, in eine intelligente Weise ineinander sich gefügt haben, dass das Ganze entstehen konnte. So, jetzt schaue ich auf das. Und dann habe ich sie gefragt, was für Gefühle tauchen auf, wenn du dir dessen gewahr bist? Und es kam das Gefühl von Staunen, Ehrfurcht angesichts der Größe dessen, was da ist, und Dankbarkeit. Aufgrund der Dankbarkeit für mein eigenes Leben und für das, was alles da ist. Diese drei Gefühle. So, und dann habe ich sie wieder anders, habe ich gesagt, so, und jetzt stellt euch vor, dass das Absolute, dass das Göttliche, der göttliche Grund, Gott, wie auch immer du es nennst, das alles geschaffen hat. Und dann kam ein viertes Gefühl dazu. Nämlich das Gefühl, die anderen drei waren identisch im Übrigen. Aber dann kam das Gefühl dazu, das Gefühl, geliebt zu werden und das Gefühl, zurückzulieben. Das kam hinzu. Ich fand das ziemlich beeindruckend, weil ja das sehr deutlich das bestätigt hat, was ich auch gedacht hätte. Und jetzt kann man sich fragen, worin ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass der zweite erst wirklich ein Gefühl für die Gesamtheit der Fülle hat. Der erste hat nicht diesen Zugang zur Fülle wie der zweite, aufgrund der Erfassung der Liebe als dessen, was das Ganze in Bewegung hält. So, das soweit. Und wenn das alles geschieht, die Wahrnehmung des Geliebtwerdens und die Wahrnehmung eines Impulses zurückzulieben. Als Antwort darauf, ja, der verändert meine Beziehung und Wahrnehmung zur Welt. Und nicht nur auf dieser humanistischen Ebene, wir sitzen alle im selben Boot, wir müssen die Erde schützen, weil nicht nur wir, sondern auch die folgenden Generationen leben müssen, sondern weil es ein transzendentes Ereignis ist, das sich immer wieder kontinuierlich geschieht, nicht nur als einmal Geschaffenes, sondern kontinuierlich Erhaltendes.
Also die Liebe, mir kommt das ein bisschen so vor wie Ein- und Ausatmen. Also die Liebe wird eingeatmet und ausgeatmet. Das bedingt sich gegenseitig von, also so kommt es mir jetzt gerade vor. Also.
Ja, das ist ein schönes Bild mit einer, mit einem Zusatz. Wenn ich die Liebe nur als die mütterliche Liebe wahrnehme, ne, dann kann ich die Idee haben, ja, die hat mir das Leben geschenkt und so viel und der Vater auch, das werde ich denen nie zurückgeben können. Aber ich habe eigene Kinder, denen gebe ich das zurück. Oder wenn ich keine Kinder habe als Lehrer in der Schule, da gebe ich zurück. Die Liebe als transzendentes Ereignis, die Erschaffung von allem, die Liebe ist so unendlich, das Geliebtwerden ist so bedingungslos und absolut, da wäre die Idee vermessen, das zurückgeben zu wollen. Das macht einen wichtigen Unterschied. Das macht einen wichtigen Unterschied. Dann, wenn ich mich dieser Tatsache stelle, wenn ich die annehme, wenn ich von daher in einer Dankbarkeit lebe und in einer Demut lebe, des Nicht-Zurückgeben-Könnens, trotz des Zurückgebens und des Wunsches, des Zurückzugeben, ne? Ohne mich dadurch klein zu fühlen, ist natürlich eine andere Gefahr. Aber wenn ich das schaffe, mich auf die Weise zu stellen, bin ich in einer anderen, auf die Transzendenz verwiesene Weise, als wenn ich das mit dieser Liebe gegenüber den Eltern, von der ich davon ausgehe, dass ich im Laufe des Lebens an andere das zurückgeben werde und so sich tatsächlich der menschliche Kreislauf so vollzieht, das ist richtig. Aber dahinter gibt es den größeren transzendenten Kreislauf. Und indem ich mich für den öffne, wird mein Herz weiter und meine wird die Stille in die Welt gebracht. Das ist der Punkt. Es ist auch viel leichter und vollständiger möglich. Das ist etwas, was ich mit der Zeit dann verstanden habe, wenn es von der Basis des aufgewachten Seins geschieht, als wenn es noch aus der Basis des vor dem Aufwachen Standpunktes geschieht. Ne? Insofern durchdringt sich das und unterstützt sich das gegenseitig. Das ist sehr sicher das, was ich glaube.
Könnte man auch sagen, also wenn man die Stille so sehr liebt wie nichts anderes, ist sie gleich da. Also so ein Bild habe ich. Also es ist so ein Hingabe eigentlich, kann man vielleicht auch dazu sagen, aber das hatten wir ja vorher auch schon.
Also ja, aber dann das Problem ist dadurch nicht erklärt, sondern nur weggeschoben. Vorher hättest du das Aufwachen verstehen müssen, wodurch es da ist. Jetzt sagst du, es ist durch die Liebe da, wenn die Liebe vollständig ist. Jetzt ist die Frage, was bedeutet vollständige Liebe?
Das ist die Stille eigentlich für mich.
Richtig, du hast gesagt, die Liebe zur Stille. Die Stille ist da, wenn die Liebe zur Stille, wie hast du gesagt, unbeeinträchtigt ist. Oder
ganz da ist, also nichts dazwischen ist.
Ja. Richtig. So. Richtig. Aber was ich sage, es hilft nicht sehr viel, weil du jetzt klären musst, was ist die vollständig daseiende Liebe? Wenn du das nicht weißt, hilft dir das auch nicht.
Ja, also das war ja vorher in den Geschehenlassen-Übungen wahrscheinlich beantwortet.
Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Ich glaube, es ist ein zweites Element dafür. Das Geschehenlassen beinhaltet den wichtigsten Aspekt von Liebe, der nämlich darin besteht, das so da zu sein lassen, wie es ist, und, jetzt kommt noch ein Und hinzu, wie es sich entfalten möchte. Ich liebe den anderen Menschen dann, wenn ich ihn ganz da sein lasse, wie er ist, aber dem Raum geben, wie er sich oder sie, der Mensch ist ein Er, die Menschen, sich entfalten möchte. Beide Sachen müssen drin sein. In so da sein, ich kann nicht jemanden lieben und heiraten, weil er so ist, wie er ist, und nach 10 Jahren mich beschweren, warum bist du nicht geblieben, wie du warst? Du warst so klasse. Ne? Das ist, da merkt man das. Das geht nicht. Sondern Liebe ist dem Raum geben, was ist. Und das ist das Geschehen lassen. So. Insofern ist es identisch. Aber bei der Liebe kommt etwas hinzu. Bei der Liebe kommt hinzu, dass ich für das andere, für das, was geliebt wird, da bin und nicht für mich. Beim Geschehen lassen bin ich gar nicht da. Aber die Liebe hat diese Tendenz für. Darum ist es mit dem Aufwachen so wichtig, aufwachen wollen. Ich habe neulich mal gelesen, das war ein schönes Bild, weil ja auch immer heißt, wenn man aufwachen will, passiert es nicht, das ist Unsinn. Wenn man aufwachen will, dieses Aufwachen wollen, nicht für sich selbst, ist wie der Besen, stand da, wie der Besen, mit dem die anderen Regungen und anderen Dinge ausgefegt werden. Das hat mir gut gefallen. Ist 600 Jahre alt, das Zitat, da wussten sie noch gute Bilder zu finden. Ja, und die Liebe beinhaltet des Aufwachens, aufwachen wollen aus Liebe zum Aufwachen. Und das bedeutet konkret, ne, eben nicht haben wollen, sondern dem Aufwachen Raum geben wollen. Alles, was in meinen Möglichkeiten steht, dass dem aufgewachten Sein und der Stille, dass dem mehr Raum gegeben wird. Das ist aus Liebe zum Aufwachen Sein. Ne? Nicht nur lieben wie meine Briefmarkensammlung, ne, die, vor der ich auch lieben stehe und ist mir das Teuerste. Ja, aber ich, ne, da ist eine andere Art von Lieben. Dieses nicht für mich, sondern für das Geliebte. Dieser Aspekt des Für, der kommt in der Liebe dazu. Zu dem Geschehen lassen.
Gut.
Ja. Ja, Christian, was bietest du in der nächsten Zeit jetzt an? Wahrscheinlich deine Sommerretreats?
Und genau, das Erste, ich mache seit Jahren mache ich 2 Sommerretreats, damit es nicht zu voll wird. Und das Erste findet in 10 Tagen, beginnt in 10 Tagen und geht über 14 Tage. Und wir haben zwar Hygienemaßnahmen und Abstände und so weiter, aber es wird relativ normal stattfinden. Ein bisschen mehr auf, ein bisschen bewusster im Umgang miteinander und mit Menschen von außen. Und dann 6 Wochen später, ja, ungefähr 6 Wochen später, Mitte August, am 15., glaube ich, beginnt das zweite Sommerretreat. Jetzt das erste wird, weiß gar nicht, ob es da noch Plätze gibt, weil die sind wegen der Corona-Maßnahmen begrenzter. Aber beim zweiten gibt es ganz sicher noch Plätze. Das ist was. Und was sehr wesentlich ist, ist diese Methoden, die Ereignisse des Geschehenlassens und die Ereignisse des Lösens, auch auf der Körperebene, von der emotionalen Körperarbeit, dazu mache ich ja alle 3 Jahre ein 3-Jahres-Training. Und das beginnt im Herbst. Da beginnt wieder in Berlin, Wien und München so ein Zyklus über 3 Jahre. Man muss sich das nicht, also es ist lebensbegleitend, man muss nicht seine Arbeit deswegen aufgeben. Es sind im Wesentlichen dann im Frühjahr und im Herbst ein 5-tägiges Intensivretreat oder Seminar. Also 6 Seminare über 3 Jahre. Und was noch wichtig ist, man verkauft sich da nicht für 3 Jahre. Das ist bei mir immer, hat immer so einen freien Raum. Wenn man nach einem oder 2 Seminare merkt, das ist mir jetzt doch zu viel oder irgendwas anderes, dann meldet man sich einfach ab, ohne irgendwelche Folgerungen. Also da kann man anfangen, aber dann bleibt es eine geschlossene Gruppe, die dann über die 3 Jahre in der Regel so ein bisschen schrumpft. Ja, das ist etwas sehr Wertvolles, in erster Linie für einen selbst, für sich selbst. Man muss ja überlegen, da sind dann 5 Tage, wo ich Methoden, Werkzeuge, Körperarbeit, Polaritätsarbeit erläutere. Dann ist man in 2er- und 3er-Gruppen und macht das miteinander. Das heißt, man wird dann 5 Tage auch jeweils sich selbst als Klient einbringen mit seinem bestimmten Thema. Das heißt, man ist gleichzeitig, werden die eigenen Themen durchgearbeitet, sodass es und indem man andere begleiten lernt, lernt man sich selbst begleiten. Das ist der eigentliche Effekt davon, sodass das in erster Linie was ist für das eigene Wachstum. Aber dann gibt es ja auch Bewusstheitsgruppen, die man dann anleiten kann. Und manche sind auch da, die das zusätzlich therapeutisch nutzen wollen, für ihre professionelle Arbeit als Therapeutin nutzen wollen. Also dieses 3-Jahres-Training, das hat eine große Intensität und macht eine wirkliche innere Veränderung. Und wenn man sich da anmeldet und das erste Seminar mitmacht und merkt, nee, manche machen das auch 2, 3 Seminare, merken, ist mir zu viel. Und im späteren Zyklus tauchen sie dann wieder auf und sagen, ja, da möchte ich wieder einsteigen und so. Also da ist man dann trotzdem ganz offen dafür. Also die beiden Sachen, die beiden Retreats jetzt und dieses 3-Jahres-Training. Da gibt es im YouTube gibt es Beiträge, wo ich die erläutere, auch Filmausschnitte aus dem Seminar, die Übungen vormachen und so. Da kann man sich einfach informieren. YouTube, Christian Meyer, Zeit und Raum, Org und so findet man das alles.
Und deine Fortbildung für Erwachte, das läuft ja auch weiter, ne?
Ja, das läuft weiter. Das ist ein Training für Menschen, die aufgewacht sind. Die meisten kommen natürlich, es sind im Augenblick so 60 Menschen, die meisten kommen natürlich aus meiner Arbeit, aber es kommen immer auch 2, 3, 4, die in anderen Kontexten aufgewacht sind. Auch das geht. Und wir machen dann ein Gespräch oder auch ein paar Fragen beantwortet, die werden, und ist auch für Menschen, die in anderen Kontexten aufgewacht sind. Das ist ein Training, das ist auch ganz spannend. Das ist über 18 Monate, also 1,5 Jahre. Und wir treffen uns einmal die Woche, jeden Dienstag, machen bestimmte geistige Übungen, andere Übungen an dem Abend, klären Fragen. Und in der Woche, je nachdem, wie viel Zeit jemand hat, werden bestimmte Übungen gemacht auf der Körperebene, andere Ebene, die dazu führen, dass die Stille sich vertieft und stabiler wird.
Treffen wahrscheinlich über Zoom, ne? Also übers Internet.
Das geht über Zoom, natürlich. Ja. Es gibt dann noch 2 Live-Seminare, die 4 Tage dauern, so mehr zum Anfang hin und mehr zum Ende hin gibt es dann nochmal am Anfang der 1,5 Jahre und mehr zum Ende hin so ein 4-tägiges Seminar, wo man sich auch richtig sieht.
Mhm. Und diese Einzelsession jetzt über Skype oder Zoom, bietest du auch an oder wäre das zu viel?
Das schaffe ich nicht. In Ausnahmefällen wenn jemand anfragt und so, aber längere schaffe ich nicht. Man kann bei Mentoren auf der Liste von Zeit und Raum und dem Karin-Horne-Institut gibt es Mentoren, bei denen kann man auf jeden Fall Einzelstunden machen. Die kennen meine Arbeit seit 15 Jahren ungefähr und die kann man da finden.
Ja, dann Es war wieder ein Hochgenuss, mit dir zu sprechen. Ich danke dir ganz herzlich dafür. Auch Yvonne für deine schönen Fragen natürlich.
Ja, danke an Christian. Danke.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Wir hätten, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz viele mehr Fragen noch.
Ja, ja.
Ja.
Ja, das ist schön. Ich danke euch auch beiden und Wolfgang auch.